Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. 6 Tage danach nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg, aber nur sie allein. Und er wurde vor ihren Augen verwandelt. Seine Kleider wurden strahlend weiß, so weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann. Da erschien vor ihren Augen Elia und mit ihm Mose, und sie redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren vor Furcht ganz benommen. Da kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Und aus der Wolke rief eine Stimme: Das ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Als sie dann um sich blickten, sahen sie auf einmal niemand mehr bei sich außer Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, verbot er ihnen, irgendjemand zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Dieses Wort beschäftigte sie, und sie fragten einander, was das sei, von den Toten auferstehen. Evangelium Jesu Christi. Also irgendwie kann man den Petrus und Co. schon verstehen, dass die da 3 Hütten bauen wollen für die 3 himmlischen Gestalten. Irgendwie das Festhalten, was sie da erleben. Und ich glaube, dass es so eine Sehnsucht irgendwie nach dem Himmlischen irgendwie ja wahrscheinlich in jedem Menschen gibt. Maslow, amerikanischer Psychologe, von dem diese berühmte Bedürfnispyramide stammt, ein atheistischer Wissenschaftler, der stieß in der 2. Hälfte seiner Laufbahn auf die sogenannten Gipfelerfahrungen, die, wie er herausgefunden hat, jeder Mensch kennt. Also eine Erfahrung, ja, als stünde man sozusagen auf einem Gipfel, bei sich selber angekommen, versöhnt mit sich. Irgendwie ist die Welt und das Leben in Sinn getaucht. Also während man so in den Tälern vor sich also da rummacht und versucht, dem Leben doch ab und zu mal einen Sinn oder eine gute Stunde abzugewinnen, da ist plötzlich so das Gefühl, ganz und gar bejaht und angenommen zu sein. Viele suchen das in Drogen, viele in Indien, viele in allen möglichen spirituellen Methodiken. Vielleicht habt ihr das auch hier gesucht. Also mit dem Leuchten, fürchte ich, muss ich jetzt passen. Mhm. Also ich glaube, dass Menschen sowas suchen und auch in einer Welt wie unserer, die so voll ist mit Technik und Funktionieren und den meisten geht es halt, irgendwie ganz gut. Man kann in Urlaub fahren, man kann sich dies und jenes leisten und so weiter. Und trotzdem scheint es einen Hunger zu geben, der einfach über das hinausgeht. Und wenn man es dann erfährt, dann möchte man es gerne halten, wie die Jünger auf dem Berg. Wenn man sowas erfährt, ist damit nach unserer Vorstellung auch verbunden, ja, dass man Gipfelerfahrung über den Niederungen der Täler sich befindet, aber auch über den Niederungen des Leidens. Das ist ein Strang, der die Bibel durchzieht, oder zumindest mal die Evangelien durchzieht. Der Text, den ich vorgelesen habe, begann ja mit 6 Tage später. Was war vor 6 Tagen? Vor 6 Tagen war das, was wir gestern in der Schriftbetrachtung gelesen haben. Also diese, wer bin ich? Der Messias, schön. Er hört mal, ich muss da leiden und sterben. Ja, Petrus, na, also um Gottes Willen, es kommt überhaupt nicht in Frage. Und dann, wer nicht sein Kreuz auf mich nimmt. Also da begegnet uns die Vorstellung der Messias, der Menschensohn, der Entrückte irgendwie, der es gepackt hat in diese, der kann nicht leiden. Und es begegnet uns wieder unter dem Kreuz, bei den Leuten, die da rumstehen, Pöbel und Hohenpriester, unisono. Wenn das wirklich der Messias ist, dann muss er sich aus dem Leiden befreien können. Dann muss er jetzt heruntersteigen vom Kreuz. Und dann, wenn wir das sehen, wenn der also in Wahrheit über dem Leiden steht und wir sehen das, dann kommt er als Messias in Frage. Leiden, über dem Leiden stehen. Und auch noch nach dem Tod Jesu, die Emmaus-Jünger, die da sozusagen die Konsequenzen schon mal ziehen aus dem Desaster und auf dem Weg nach Emmaus davon sprechen, ja, wir haben ja gehofft, es wäre der Messias, aber das war nichts, denn er wurde hingerichtet und jetzt liegt er schon 3 Tage im Grab. Aus Äpfel, Amen. Ich glaube, die Vorstellung verbinden wir auch mit den Gipfelerfahrungen, das Drüberstehen, die Bestätigung, so wie wir sind. Ja, aber die Jünger Jesu müssen eine andere Lektion lernen. Die nächste Etappe ist, er geht auf dem Weg nach Jerusalem. Und sie gehen mit. Das Johannesevangelium kennt eine Stelle, wo er irgendwie sowas Ähnliches auch sagt, und dann sagen die Leute, nee, das ist unerträglich, das kann man sich nicht anhören. Und viele verlassen ihn. Die 12 aber gehen mit. Weiß man nicht genau warum. Weil sie ihn lieben, weil sie irgendwie bejahen, was sie an ihm erleben, wie er lebt und was er sagt, weil er einen Nerv in ihnen trifft, eine Hoffnung trifft. Sie gehen mit und so langsam kapieren sie auf dem Weg, das wird ernst. Und in ihnen reift der Entschluss, und wenn es wirklich dazu kommt und er wird da verhaftet und muss in seine Passion, wir bleiben bei ihm. Darin sind sie sich einig und felsenfest entschlossen. An gutem Vorsatz und eisernem Willen fehlt's nicht. Dann kommt die Verhaftung Jesu. Was passiert? Der gute Vorsatz und der ernste Wille ist ein Dreck wert. Der wird einfach weggeschwemmt. Weg von der Woge, weggeschwemmt von der Woge von Angst und Panik ums eigene Leben. Todesangst. Angst vor dem Verlust. Angst vor Schmerzen. Angst vor dem Tod. Das ist sehr interessant, weil worum es hier geht, das ist anscheinend mit gutem Willen und Vorsatz gar nicht zu bewältigen. Irgendwie scheinen es die Jünger doch zu lernen. Einige wenigstens, mehr oder weniger wahrscheinlich. Immerhin der Petrus, der ja hier wahrscheinlich als sozusagen auch in dieser Abwehr von Leiden nicht als Trottel vorgeführt werden soll, sondern als Spiegel. Ja, die anderen sind genauso und wir sind auch genauso. Immerhin, denn er war ja immerhin der Anführer der Truppe und er hat's immerhin zum Martyrium gebracht. Irgendwann ist er nimmer weggelaufen. Aber wie lernt man das? Ich glaube, dass es, also natürlich die guten Erfahrungen, die Sehnsucht, die Hoffnung, ja. Und ich glaube, es gibt auch so eine Erfahrung, dass das Weglaufen alles nur schlimmer macht. Nachdem die Jünger bei der Verhaftung Jesu weggelaufen sind und sich dann hinter verschlossenen Türen aus Angst vor den Juden verschlossenen Türen wieder treffen, dann so langsam einer nach dem anderen einfinden. Man kann sich nicht vorstellen, dass die Stimmung da gut gewesen ist. Ob sie einander überhaupt in die Augen blicken konnten? Dem Petrus haben sie vielleicht gesagt, wenigstens habe ich ihn ja nicht auch noch verleugnet. Nee, da fühlt man sich nicht wohl. Wenn der andere ins Leiden geht, der Geliebte, der Freund, und man selber macht sich aus dem Staub. Es gibt noch ein anderes Beispiel in der Bibel. Der verlorene Sohn. Warum er von zu Hause weg will, das verrät uns die Geschichte nicht. Am Ende wird er das als Sünde bekennen. Worin sie besteht, wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall, er haut ab und er bringt sein Vermögen durch und dann kommt eine Hungersnot und dann sitzt er da. Schließlich, er hat nichts mehr, verlassen von allen angeblichen Freunden, allein zum Schweinehüten und beneidet die Schweine um ihr Fressen, denn er hat nichts zu fressen. Man könnte sagen, mit seinem Fortlaufen ist er sozusagen an der Wand angelangt, die seinen Lebensweg zur Sackgasse macht. Jetzt ist Feierabend. Und da geschieht etwas. Er kann in sich gehen, heißt es in dem Text. Da gibt es irgendeine Berührung, irgendwas öffnet sich. Und er sagt, ich will nach Haus gehen zu meinem Vater und sagen, Vater, ich habe gesündigt. Begründung, denn jeder Taglöhner meines Vaters, jedem geht's besser als mir. Die haben was zu essen. Ich hab nix. Um meines schieren Lebens willen gehe ich den Weg. Und ich glaube, dass letztendlich das der Punkt ist, wohin das Leben uns führt, wenn wir vor dem davonlaufen, dessen wir uns zu stellen hätten, dem wir uns zu stellen hätten. Es führt uns an die Wand, an der nichts mehr geht. Aber genau das macht plötzlich möglich, sich dem zu stellen, wovor wir die ganze Zeit, vielleicht sogar ohne es wirklich zu wissen, davongelaufen sind. Plötzlich erscheint es wie das kleinere Übel. Angesichts der Wand wird es zum kleineren Übel. Was bei dieser Umkehr geschieht, es stirbt etwas. Bis dahin hatte man gemeint, also wenn es das Leben oder die Welt oder ich nicht so bin, wie ich mir das denke, und genau das wird in Frage gestellt durch das, wovor wir weglaufen, dann kann ich nicht leben. Und jetzt zeigt sich, die Welt ist nicht so, ich bin nicht so, wie ich mir das vorstelle oder gerne hätte. Und ich kann leben. Und mehr noch, dieses neue Leben erscheint wie eine Befreiung, weil der ganze Druck des Fortlaufen müssens, das krampfhaft irgendwie tricksen und machen müssens, dass alles so ist, wie ich glaube, dass es unbedingt zu sein hat. Es fällt weg. Es kann jetzt sein, wie es will, und ich kann leben. Das ist eine Verwandlung des Lebens. Es stirbt etwas von mir. Und was herauskommt oder wer herauskommt, wird in einem bestimmten Sinn selbstlos. Da wird etwas vom Selbst, wird man los, weil es stirbt. Nicht in dem Sinn, wie man Selbstlosigkeit manchmal auch hört. Einer tut, gibt alles für die anderen, um klammheimlich über irgendeinen anderen Weg dann seine Bestätigung einzuheimsen. Nee, nee, da stirbt echt etwas. Da wird etwas vom Selbst, wird man los. Oft Ego genannt. Ich komme zum Beginn zurück. Zur Verklärung. Der da verklärt ist, den deuten die Jünger, wie könnten sie es denn anders? Erstmal als einen, der es sozusagen in den Himmel geschafft hat, auf den Gipfel und auf dem Gipfel lebt, fernab der Täler. Und den Niederungen des Leidens. Aber das ist ein Irrtum. Der da verklärt ist, ist einer, der durch und durch selbstlos geworden ist, in dem alles Egomane gestorben ist. Und genau darin wird er zu einem Abbild Gottes. Gott, der doch irgendwie der absolut Gute und absolut Gerechte ist. Wie kann er es denn fertigbringen, über Guten und Bösen die Sonne aufgehen zu lassen und regnen zu lassen über Ungerechten und Gerechten? Wie kann er sozusagen seine Liebsten und ihr Gegenteil, seine Feinde lieben? Nur wenn er selbstlos geworden ist. Und wir sehen das auch bei Jesus in seinem Leben, der die Sünder und mit den Ge Sündern und den Gerechten umgeht, mit den Aussätzigen und den Reinen, mit den Samaritern und den Pharisäern, mit den Armen und den Reichen, mit einem Petrus und einem Judas und, und. Und das geht nur, wenn man selbstlos geworden ist. Das entscheidet sich letztendlich nicht auf dem Sitzkissen, wobei ich finde, dass das nicht unwichtig dabei ist. Einfach deswegen, weil es die Sensibilität erhöht oder die Bewusstheit dessen, was da überhaupt läuft, in welchen Prozessen ich verstrickt bin. Ich spüre halt doch irgendwie, oder habe die Chance, ist etwas höher zu spüren, dass ich weglaufe, als wenn ich nur laufe und völlig blind laufe. Aber die Schlacht wird letzten Endes im Leben geschlagen, im Alltag, mit dem, in der Weise, wie ich mit dem umgehe, was mir sozusagen das Leben zuschickt. Ja, das Leben, in das ihr jetzt, ich meine, es war ja hier jetzt nicht gar kein Leben, die 2 Tage, aber das Leben, in das ihr, euer Leben, in das ihr jetzt wieder zurückkehrt und wo es gilt, sich dem zu stellen, was ist, auch wenn es nicht schmeckt.